und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg und
Ahmed Mardisch aus Hannover.
In der heutigen Folge, da geht es um das Thema Psyche und die zentrale Frage, spielt sich denn eigentlich alles im Bauch, nur im Kopf ab? Ahmed, viele Patienten sind ja sehr besorgt, weil sie von ihren Hausärzten, wenn sie nur oft genug hingehen mit Bauchbeschwerden, relativ rasch Informationen bekommen, dass irgendwo eine psychische Komponente mit dabei ist. Was ist denn nun wirklich dran an Bauchschmerzen und Psyche?
Ja, da sprichst du natürlich ein sehr wichtiges Thema an, was uns oder was mich auch so die letzten 20 Jahre durchaus begleitet, wenn es letztlich um funktionelle Bauchbeschwerden geht, weil mein Eindruck ist schon, auch wenn wir natürlich viel Aufklärungsarbeit geleistet haben, immer noch in vielen Situationen bei chronischen Bauchbeschwerden dem Patienten suggeriert wird, wir haben ja Diagnostik gemacht, wir finden nichts, irgendwie ist die psychische Komponente dabei oder es spielt sich schon auch alles im Kopf ab. Und da tun wir unseren Patienten natürlich absolut Unrecht. Und wir wissen natürlich, dass es auch psychosomatische Probleme gibt, psychiatrische Probleme, die sich auch mal in Symptomen äußern können. Aber wir wissen natürlich auch, dass das Gros der funktionellen Bauchbeschwerden organische Ursache haben und dass wir natürlich das ganze System Bauch mit seinen komplexen Bauchnervensystem bidirektional in Verbindung steht zum zentralen Nervensystem, sodass da eine Interaktion ist und im Grunde genommen diese Interaktion bedeutet, dass bestimmte externe Faktoren, die die Psyche betreffen, also Stresssituation, natürlich einen Einfluss haben auf die Bauchbeschwerden und die Patienten typischerweise berichten, dass in Stressphasen die Beschwerden schlimmer sind und dass in Ruhephasen es besser ist. Und da darf man eben nicht den Fehler machen zu sagen, ja, ist alles eine Kopfsache, sondern es ist bedingt letztlich durch den Link zwischen Bauch, Bauchhirn und zentralen Nervensystem. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir in der Welt, in der wir uns ja wissenschaftlich um diese Themen kümmern, wir eben auch sagen und nicht mehr so gerne sagen, funktionelle Störung, sondern die Erkrankung wie Reizmagen, Reizdarmsyndrom ist eine Störung der Darm-Hirn-Achse. Und diese Begrifflichkeit impliziert eben genau diesen Link, dieser Link, der bei den Patienten vorliegt. Und genau das erklärt, das ist natürlich etwas, das erkläre ich dem Patienten relativ früh, weil da im Grunde genommen dann auch schon vieles an Fragen beantwortet werden, die die Patienten haben, aber im Übrigen natürlich auch die Behandler im Hausarzt- und Internisten-Setting. Ist das auch so ein bisschen dein Vorgehen in der Praxis oder thematisierst du das gar nicht spät oder wie machst du es?
Na, ich versuche, das so ein bisschen getrennt zu belassen in der Besprechung und dann zusammenzufügen. Ja, weil ein Betroffener kommt ja zu uns erstmal mit einem Beschwerdebild. Ja, dann schildert er seine Beschwerden. Da ist, wenn es um den Bauch geht, sind vielfach Bauchschmerzen dabei, die unterschiedlichste Qualitäten haben können. Dann sind oftmals irgendwelche Stuhltexturveränderungen, also zu flüssig oder zu fest mit dabei oder wechselhaft. Nachdem das geschildert ist und nachdem das abgeklärt ist, stelle ich oftmals die Frage, ob die Menschen sozusagen spüren, dass Stress die Beschwerden schlimmer macht, um einfach zu sehen, ob die einzelne Person, die mir gegenüber sitzt, diesen Zusammenhang erkennen kann oder nicht. Ja, das ist ja theoretisch beides möglich. Und viele der Menschen erkennen den Zusammenhang schon. Und wenn man das schrittweise erläutert, dann bejahen sie das auch und sagen, das können sie sich nicht so genau erklären. Und dann erkläre ich Ihnen, wie das mit der Darm-Hirn-Achse so funktioniert. Und die Darm-Hirn-Achse ist für uns, ist es ja, wir sind ja Fachleute, ein ganz einfacher Begriff und wir wissen sofort, was gemeint ist. Aber andere Menschen ohne medizinischen Hintergrund verstehen nicht sofort, was eigentlich mit Darm-Hirn-Achse gemeint ist. Und ich arbeite wahnsinnig gern mit Bildern und benutze dann eigentlich das Bild von Schmetterlingen im Bauch, weil das kennt irgendwie jeder und frag, hatten Sie schon mal Schmetterlinge im Bauch? Das wird dann meistens bejaht und dann wird kurz gelacht. Und dann sage ich, ja, das sind jetzt fröhliche Gefühle, die der Kopf in den Bauch hinein projiziert, aber das sind keine Schmetterlinge. Und dann frage ich manchmal noch nach, darüber sind wir uns schon klar. Und wenn das verstanden ist, dann sage ich, und wenn wir das jetzt umdrehen, ja, und wir haben nicht Schmetterlinge im Bauch, sondern wir haben Bauchkrämpfe. Dann haben Sie verstanden, was die Darm-Hirn-Achse ist. Der Kopf, das Nervensystem lässt einen Bauchschmerzen spüren, wo eigentlich gerade mal keine sein sollten. Und dann glaube ich, oder habe ich den Eindruck, dass viele Menschen verstehen, was mit Darm-Hirn-Achse gemeint ist. Und dann kann man diesen Diskussionspfad weiter beschreiten und letzten Endes anhand dessen verschiedenste Therapiemaßnahmen erläutern. Auch nochmal das eigene Beschwerdebild einbauen. Ja, manche Menschen haben das Gefühl, dass ihre Beschwerden sehr schnell nach dem Essen kommen und sagen, ich weiß gar nicht, was das am Gegessenen ist, dass ich innerhalb von 1, 2, 3 Minuten schon Beschwerden habe. Und auch da kann ich sozusagen erläutern, das ist eigentlich eine Nervenkommunikation, das ist Darm-Hirn-Achse gepaart mit Reflexen. Und dann verstehen die Menschen, wie bedeutend plötzlich eigentlich das Nervensystem und letztendlich die ganze Körperkommunikation ist. Und dann kann man detailliert über verschiedenste Maßnahmen sprechen.
Aber da darf ich da mal einhaken. Wenn das so eine wichtige Rolle spielt, da könnte man doch eigentlich auch zu dem Schluss kommen, warum setzen wir nicht viel früher, wir machen es ja nicht so früh, aber viel früher Psychopharmaka ein? Theoretisch würde man ja sagen, damit könnte man ja im Grunde diese Überreizung, die wir ja im Bauch haben, die wir in der Interaktion mit dem zentralen Nervensystem haben, ja eigentlich relativ schnell dämpfen. Mhm. Also ich mache es zumindest so, dass die Psychopharmaka bei mir ja sehr spät kommen. Also wenn Patienten irgendwie, ne, wir machen Phytotherapie, wir machen andere stuhlregulierende Maßnahmen, wir machen viele Dinge, bevor man dann, wenn es irgendwie nicht greift, wir uns überlegen, ja, könnte man jetzt eigentlich auch mal mit Psychopharmaka einsteigen. Wäre es nicht sinnvoll, wir gehen da einfach mal früher mit rein oder hat ja auch ein bisschen was mit Akzeptanz beim Patienten zu tun, aber können wir ja gleich drüber reden, wie man dann da vorgeht, wenn man das macht, aber Start der Psychopharmaka.
Also im Prinzip ja. Also erstens, Psychopharmaka klingt leider wahnsinnig negativ, ja. Also kein Mensch möchte mit Psychopharmaka behandelt werden, außer er muss unbedingt, ja. Insofern eigentlich die Literatur ermöglicht uns ja eigentlich einen Begriff zu benutzen, der deutlich freundlicher klingt. Und das ist der Begriff des Neuromodulators, ja. Also Präparate, die das Nervensystem so ein bisschen nachjustieren. Ich finde das freundlicher und wenn mir mal ein Arzt sagt, du musst Medikamente nehmen, dann würde ich lieber den Neuromodulator nehmen und weniger gern das Psychopharmakon. Jetzt haben wir ein relativ gutes Verständnis, wie zentral eigentlich die Darm-Hirn-Achse bei diesen funktionellen Erkrankungen sind, sowohl Reizmagen, Reizdarm oder auch irgendwelche Mischformen. Und die Leitlinien bewerten uns ja auch die Studien und sagen eigentlich ganz klar, Präparate aus dem Bereich der Neuromodulatoren können wir einsetzen und streng genommen auch sehr, sehr frühzeitig. Die Studien zeigen, und in Nordamerika ist es deutlich üblicher als bei uns, dass eigentlich ein Neuromodulator von Beginn an mit dabei sein kann. Ja? Also als First-Line-Therapie, spätestens als Second-Line-Therapie. Bei uns kommen die Neuromodulatoren oftmals gar nicht zum Einsatz. Das hat mehrere Gründe. Einen hast du ja schon angesprochen. Die Menschen mögen es nicht so gerne, wobei, da möchte ich einschränken, die Menschen mögen es nur nicht so gerne, wenn man es ihnen nicht erklärt, warum es wirksam ist und wie die Dosierungen gewählt werden. Aber es ist auch so, die Ärzte mögen es nicht so gerne, so ehrlich muss man auch sein, denn wenn man einen Neuromodulator beginnt, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, diese Zusammenhänge zu erklären, Darm-Hirn-Achse erklären, psychische Komorbiditäten aufgreifen, benennen und erklären und dann erklären, warum ein Neuromodulator wirkt. Und da habe ich den Eindruck, da sind wir auch nicht so wirklich gut in der Gesprächsführung. Oder was meinst du zu dem Aspekt?
Ja, klar, das kostet Zeit. Da sind wir uns einig. Ich meine, wir zeigen ja auch immer ganz gerne in den Vorträgen und die Studien, die eben sagen, wenn wir nicht erklären, wirkt es deutlich schlechter, wenn wir therapieren. Ich meine, das ist ja grundsätzlich so, aber das ist bei Neuromodulatoren erst recht so. Also insofern, wenn wir Wirkungen erzielen wollen, müssen wir sprechen. Und sprechen dauert natürlich Zeit und erklären dauert Zeit. Und insofern ist das so ein Knackpunkt im täglichen Alltag. Aber wir reden, und deswegen glaube ich, ist es eben bei uns auch nicht so in dieser First Line oder Second Line wie in den angloamerikanischen Leitlinien, sondern wirklich sehr spät, weil wir es immer so ein bisschen schieben, ne? Und sagen, ah, vielleicht dann doch nochmal was anderes und das geht viel schneller, zu sagen, nehmen Sie mal dieses Phytotherapeutikum für 8 Wochen, kommen Sie wieder. Aber irgendwann ist dann soweit und dann kommen die Neuromodulatoren zum Einsatz und das muss man natürlich eben im Klartext erklären, dass wir eben die Bauchnerven adressieren. Also es ist immer mein Erklärungsansatz, dass wir dort die Überreizung abmildern und dass wir aber Und das ist auch nochmal wichtig, deutlich niedrigere Dosierung wählen als vielleicht in der Psychopharmakatherapie oder antipsychotischen, antidepressiven Therapie. Und dass wir uns auch langsam einschleichen in der Dosierung. Und insofern ist das so ein bisschen das sowohl Erklärung als auch dann auch über Dosierungen sprechen. Wir müssen natürlich schon auch ein bisschen die Nebenwirkungen mitnehmen, aber können natürlich dann auch gleich die Ängste nehmen, dass wir in dieser niedrigen Dosierung häufig keine Probleme haben, auch wenn man sich dann auch eindosiert, und dass wir natürlich da auch keine Dauertherapie machen und dann auch wieder ein bisschen reduzieren oder auch wieder rausgehen können. All das, ja, kostet Zeit, und das ist das, was häufig gemieden wird, und deswegen kommen die Neuromodulatoren bei uns in Deutschland, denke ich, sehr, sehr spät zum Einsatz. Was ist bei dir so die Standardsubstanz? Also hast du eine Lieblingssubstanz? Es gibt ja doch einiges, Serotonin-Wiederaufnahmehämmer und andere Antidepressiva. Was ist so dein Favorite?
Also Standardsubstanz gibt es natürlich nicht, weil jeder Patient wird bei mir ganz individuell behandelt, aber natürlich habe ich meine Lieblinge, und die sind interessanterweise die, wofür es eine positive Studienlage gibt. Die trizyklischen Antidepressiva, das ist eine Neuromodulatorengruppe, die sind aus meiner Sicht exzellent wirksam und haben einen großen Vorteil. Man kann sie so schön in Tropfenform eigenverantwortlich einschleichen. Das heißt, man kann in extrem niedriger Dosierung beginnen, und da ist man weit weg von irgendwelchen Nebenwirkungen. Und dann kann man die im Wochenrhythmus, das sind ja Wirkstoffe, Arzneimittel, die sehr, sehr langsam im Therapiebeginn sind, dann kann man es im Wochenrhythmus erhöhen, und das kann der Patient für sich selber machen. Ich berede dann immer Therapieziele und sage, das ist unser Ziel, was wir erreichen wollen. Und immer wenn dieses Ziel am Freitagabend nicht erreicht wurde für die Vorwoche, dann wird die Dosierung um einen Tropfen gesteigert. Und so kann man sich über ein paar Wochen in die eigene Wirksamkeit hinein dosieren. Das finde ich einen sehr schönen Ansatzpunkt. Der ist in klinischen Studienlagen nicht so gut abgesichert, weil in klinischen Studienlagen geht man mit Standarddosierungen rein. Bei Trizyklika sind es ja immer so 12,5, 25 oder 50 Milligramm. Das hat aber nicht die volle Flexibilität. Also im Alltag finde ich diese Tropfen fantastisch. Und bei manchen Menschen, insbesondere wenn so eine Komponente Ängstlichkeit mit dabei ist, dann greife ich doch mehr auf die Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Weil da hat man sozusagen auch Serotonin, eben das Glückshormon, mit im Boot. Ich glaube, das sind auch die beiden häufigsten, die außerhalb der Nervenärzte angewendet werden. Hast du darüber hinaus noch Lieblinge?
Nee, ich mache es im Grunde genommen wie du, in der Tropfenform. Das ist nämlich eben dieses Patient, man gibt es in die Hände der Patienten auch ein bisschen, was die Dosierung angeht. Man kann sich einschleichen. Am Ende hat man so eine Dosis eben um 25, 30 Milligramm. Das ist wirklich weit weg von den entsprechenden Dosierungen im Bereich der antidepressiven Therapie. Und dann hat man auch, dann kommt ja irgendwann die Wirkung. Und das ist ja dieses auch Aha-Erlebnis bei dem Patienten. Ja, dann bleibt er meistens auch bei der niedrigen Dosis und geht dann vielleicht sogar irgendwann mal auch wieder so ein bisschen runter. Das machen dann Patienten, steuern das so ein bisschen selbst, dass sie dann wieder mal ein paar Tropfen runtergehen und dann vielleicht bei 20 oder 15 Milligramm sind. Also das ist wirklich sehr gut, und genau so mache ich das. Und wie du schon sagst, wenn dann noch so zusätzliche Komponenten dazu kommen, dann sind es eben die auch die SSRI, die natürlich ja auch im Verhältnis zur eigentlichen dann auch antidepressiven, antipsychotischen Therapie deutlich niedriger dosiert werden. Also das ist genau auch so mein Vorgehen. Psychopharmaka oder Neuromodulatoren ist das eine, aber wir empfehlen ja in der Leitlinie auch viele andere Dinge im Bereich kognitive Verhaltenstherapie, Stressabbau, Coping. Wie und wann baust du das in deinem Therapiekonzept ein? Ich glaube, Stichwort, man muss da auch viel drüber reden. Stichwort, braucht man noch jemanden an unserer Seite im Sinne multidisziplinär, was wir ja auch immer sagen, dass mehrere Fachrichtungen eigentlich beteiligt sind bei der Behandlung dieser Patienten? An welcher Stelle kommt das bei dir?
Das ist sehr variabel. Wir haben ja letztendlich im Bereich der selbst zu anwendenden, nennen wir es mal psychodynamischen Verfahren, einiges in der Hand. Ja, das ist ganz einfache Entspannungsverfahren, ja, wie Meditationen, wie progressive Muskelrelaxation. Das sind ja Dinge, die kann jeder für sich sehr, sehr einfach ohne größere Anleitung mit irgendwelchen Audioaufnahmen anwenden. Das sind Dinge, die empfehle ich sehr frühzeitig, und ich erwähne bei diesen Krankheitsbildern sehr frühzeitig, dass ein eigenverantwortlicher Aspekt mit dabei ist, und es ist das eigene Leben so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und da helfen meines Erachtens Meditationen und progressive Muskelrelaxation oder in gewissen Grenzen auch autogenes Training sehr gut und sind pauschal einfach mal sehr gute Ansätze. Und dann haben wir ja, wenn der Schritt mal überschritten oder die nächste Stufe genommen werden sollen, Verfahren, die etwas spezieller sind, das Reizdarm-Yoga zum Beispiel. Viele Menschen meinen dann, das ist so Feld-, Wald- und Wiesen-Yoga und ich mache so ein bisschen die Palme und den Hund und was es da alles gibt. Das ist es nicht. Ja, Reizdarm-Yoga sind sehr spezielle Flows, die auch spezifische Leitsymptome ansprechen und gerade die Kombination aus Bewegungen, die dem Körper gut tun in einer gewissen Reihenfolge, mit letzten Endes dieser ruhigen Komponente, die Yoga einfach mit sich bringt, die hat letzten Endes ein sehr gutes, entspannendes und symptomlösendes Konzept integriert. Das funktioniert sehr gut. Da brauchen die Menschen Anleitungen, weil die Flows, die schließen sich nicht von selber. Aber da gibt es entweder Kurse oder Sachbücher, wo man letzten Endes diese Flows finden kann. Und dann gibt es weitere Maßnahmen der Eigenanwendung. Das ist die Achtsamkeitsmeditation, das klassische MBSR nach Kabat-Zinn oder die Darmhypnose, also ein echtes hypnotherapeutisches Verfahren. Und das sind auch letztendlich Verfahren, die aufs Nervensystem einwirken, die man aber völlig selbstständig machen kann. Also die Anfragen mit, können Sie mir benennen, wer mir eine Darmhypnose durchführt, heißt nur, dass sozusagen da noch nicht genug drüber nachgedacht wurde, weil die Darmhypnose, die wendet man selber zu Hause an, in einem ruhigen Eckchen zum ruhigen Zeitpunkt und dann halt regelmäßig. Hm. Und wenn all das nicht hilft, sagt uns die Leitlinie ja ganz klar, dann hilft uns Verhaltenstherapie, wobei Verhaltenstherapie immer ganz, ganz furchtbar klingt, so dass ich immer versuche, diesen Begriff so ein bisschen außen vor zu nehmen, einfach Therapiemaßnahmen bespreche, aber nicht den Begriff Verhaltenstherapie erwähne, sondern erst wenn die Entscheidung getroffen ist, das zu tun, dann weise ich die Menschen darauf hin, dass für diese funktionellen Erkrankungen tatsächlich der Typ Verhaltenstherapie der eigentlich geeignete, wirksame ist, weil es gibt im Bereich der Psychotherapie also noch tiefenpsychologische Verfahren und dafür ist die Wirksamkeit nicht so gut etabliert. Wenn du diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen ansprichst, wie führst du dann das Gespräch?
Ja, kommt natürlich auch immer sehr spät, muss man ehrlicherweise sagen, weil es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist, dieses an die Patienten zu bringen. Und ja, Fakt ist, ich meine, du hast ja jetzt die verschiedenen Möglichkeiten genannt. Der Patient muss eingebunden werden und muss sich aktiv beteiligen, kann sich nicht da einfach so hinsetzen und sagen, du mach jetzt mal, die Beschwerden müssen weg. Also insofern ist das, bedeutet das auch Eigenverantwortung, Eigenaktivität. Ich glaube, dass man es dann auch sehr individuell zuteilen muss, ne? Der eine mag Yoga, der andere sagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Insofern spielt das natürlich auch eine Rolle. Was ich ganz gerne, muss ich sagen, mittlerweile eingebaut habe und die Möglichkeit besteht ja und das hilft uns auch im Alltag, ist die DIGA, die Caracare, die wir ja heute zulasten der Krankenkasse als etablierte und zugelassene DIGA aufschreiben können und die DIGA, also die digitale Gesundheitsanwendung in diesem Bereich, deckt ja die von uns ja geforderte Multimodalität in Anführungsstrichen sehr schön ab, weil sie einfach edukative Aspekte enthält. Wir haben heute nicht über Ernährung gesprochen, aber da haben wir ja schon mal in einem Podcast thematisiert, ist ja eine wichtige Säule, die, ne, Stichwort Foodmap, dort erklärt wird, aber eben auch diese Aspekte, die du gerade genannt hast, wie Darmhypnose, wie Coping, Stressabbau, das alles wird dort inkludiert und hilft uns im Alltag, ja, es natürlich zeitlich ein bisschen zu begrenzen und dieses so ein bisschen zu verlagern im Bereich letztlich der digitalen Gesundheitsanwendung. Wir schreiben das ja auf ein Rezept und die Patienten können das freischalten für 3 Monate. Deswegen ist wichtig, dass wir da auch nochmal natürlich das jetzt nicht einfach nur aufschreiben und sagen, so, jetzt gehen Sie mal weg, sondern uns dann nochmal mit dem Patienten hinsetzen, gucken, gibt es da nochmal Gesprächsbedarf, natürlich in Richtung der 3 Monate, hat denn das was gebracht oder muss ich es vielleicht auch nochmal für 3 Monate verlängern, was ja möglich ist. Und insofern hilft uns das im Alltag. Es gibt ja die entsprechenden Studien, die sind ja Voraussetzung für eine entsprechende Zulassung der digitalen Gesundheitsanwendung. Insofern kommt die quasi evidenzbasiert, wie wir so schön sagen, zum Einsatz und kann ja letztlich uns helfen im Alltag, wo wir ja eher weniger Zeit haben, trotzdem letztlich diesen Zeitaufwand dann auch ein bisschen zu verlagern. Setzt du die viel ein oder bist du da auch eher zurückhaltend oder wird es ja zunehmend mehr?
Also Diga, ich glaube, du bringst mich da auf einen extrem guten Gedanken. Die sollten wir eigentlich in einer eigenen Folge mal besprechen, weil da sind wir eigentlich so ein bisschen an der Schwelle angekommen. Was kann die künstliche Intelligenz eigentlich in der medizinischen Therapie leisten? Und es ist viel. Ich wende Diga inzwischen auch an bei Reizdarmbeschwerden. Ich wende sie noch nicht mega viel an, weil es ist eine Lernphase. Die Menschen wollen lernen, wie sie letztendlich digital behandelt werden können. Und auch wir Ärzte müssen noch so ein bisschen lernen, wer ist der geeignete Patient. Aber ich glaube, das sollte man tatsächlich in einer separaten Folge mal extra noch ganz im Detail besprechen, wie man Diga eigentlich anwenden kann. Was ich beim Thema Fokus Psyche eigentlich noch auf dem Herzen habe, ist, manchmal sitzen ja dann Patienten einem gegenüber und wenn man dieses Gespräch in Richtung Psyche eröffnet, dann merkst du richtig, wie das Gesicht in sich zusammenfällt und du spürst richtig, dass Enttäuschung oder Wut auf der Gegenseite aufkommt, weil das oftmals nicht gewollt ist, diesen Aspekt mit einzubringen. Und da habe ich mir angewöhnt, wenn ich das merke, dass das passiert, dass ich die Menschen dann einfange, dass ich sie nochmal aufnehme und erkläre, dass im Prinzip das Nervensystem, die Psyche, zu einem ganzheitlichen Therapieansatz gehört. Man kann das nicht außen vor nehmen und man kann nicht alles nur mit Präparaten lösen, sondern man muss letztendlich eine ganzheitliche Sichtweise haben. Ich habe den Eindruck, wenn ich den Begriff ganzheitlich verwende, dann kann ich bei vielen Menschen die Enttäuschung sozusagen wieder einfangen, die sich in die psychische Ecke gestellt fühlen. Und bei manchen Patienten gehe ich noch einen Schritt weiter, wenn ich merke, das reicht noch nicht, um sozusagen wieder Zuversicht ins Boot zu holen, fange ich an zu erklären den Unterschied zwischen Somatik, also echt organbezogen, Psychiatrie, ja, also echte Nervenkrankheiten wie Schizophrenie, Depression, Angsterkrankung und das Bindeglied Psychosomatik einzubauen, um dann über die Erklärung, dass diese funktionellen Erkrankungen in der Psychosomatik, also in der Verbindung zwischen Psyche und Organ stehen, da wo sie ja auch stehen, dann baue ich ein Verständnis auf, warum das zusammenhängt. Und ich habe den Eindruck, wenn man diese Begrifflichkeiten benutzt, dann kann man den Menschen schon helfen, denn ausblenden wollen wir es nicht.
Absolut richtig. Und was ich immer sage, in dem, um eben auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, wie du schon sagst, Patienten wollen das ja nicht, dass das mit auch thematisiert wird, dass ich sage, bei jedem chronischen Krankheitsbild, und das ist Reizmagen, Reizdarmsyndrom, aber es ist natürlich auch eine Rheumaerkrankung, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wenn Beschwerden chronisch sind, dann reagiert die Psyche auch immer mit. Die können wir nicht außen vor lassen. Und sehr individuell natürlich bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Und bei den Patienten, bei denen es einfach mehr reagiert, müssen wir uns eben auch diesem Bereich widmen. Wie gesagt, das gilt nicht nur für die funktionellen Störungen, die wir heute besprechen, sondern im Grunde genommen für jedes chronische Krankheitsbild. Und insofern ganz wichtiger Aspekt. Und individuell muss das eingebaut werden in unseren therapeutischen Bemühungen.
Jetzt hieß unsere Folge eigentlich Fokus Psyche, spielt sich alles im Kopf ab. Da haben wir jetzt eigentlich diskutiert, es spielt sich viel im Kopf ab, es spielt sich unter anderem was im Kopf ab, aber sicher nicht alles, sondern ein Hin und Her zwischen Bauch und Gehirn. Ahmed, was ist denn die Kernmessage, die du möchtest, dass heute mitgenommen wird?
Die Kernmessage ist, dass die Krankheit oder die funktionelle Störung einfach oder das ganze System Bauch steht einfach mit dem zentralen Nervensystem in Verbindung. Und diese Interaktion müssen wir im Alltag adressieren. Und wie schon vielleicht gerade auch am Ende gesagt, bei dem einen spielt es mehr eine Rolle, bei dem anderen weniger. Und bei den Patienten, bei denen es mehr eine Rolle spielt, haben wir viele Möglichkeiten, auch diesen Aspekt neben unseren medikamentösen Therapien, auch diesen Aspekt zu adressieren, sei es medikamentös über Neuromodulatoren oder eben auch über nicht medikamentöse Maßnahmen, Stress, Coping, kognitive Verhaltenstherapie, Darmhypnose. Zusammengefasst, wir können eine Menge tun für unsere Patienten. Aus diesem Baukasten, wie auch immer, Modulen sollten wir uns auch wirklich bedienen und dann erreichen wir auch eine Menge bei unseren Patienten.
Ahmed, tippitoppi, das war eine super Zusammenfassung. Meine Lieben, das war's heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema heute war Fokus Psyche. Spielt sich denn alles im Kopf ab? Und wir haben gelernt, es spielt sich einiges im Kopf ab und es spielt sich einiges im Darm ab. Und diese beiden Organe, die reden miteinander und das ist die Darm-Hirn-Achse oder die Bauch-Hirn-Achse und die muss man ganzheitlich erkennen und ganzheitlich behandeln. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse. Wir hoffen, dass ihr heute wieder was Neues erfahren habt und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen können. Wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder reinschaut, wenn es heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.